Ja, also wenn ich habe es ganz gerne, wenn wir irgendwie, wenn sich eine Diskussion entwickelt oder wenn Leute irgendwie Fragen haben, also während des Vortrags ruhig dazwischen rufen und diskutieren und vielleicht Anregungen geben, das wäre toll. Na gut, ich glaube, ich fange da einfach mal an. Also heute geht es um Datenintegration. Ich möchte ein bisschen was über die Erfahrungen erzählen, die wir gemacht haben im CAMOX-Projekt. So, wir sind, wenn man hier die Stufen runtergeht, sind wir so auf der linken Seite. Ein relativ kleines Projekt, aber es gibt uns schon eine ganze Weile lang. Also wir haben angefangen 2007. Das ist ein Drittmittelprojekt von der FH Zweibrücken, also es ist in Rheinland-Pfalz, eine ganze Ecke von hier entfernt. Und gut, ich zeige es mal auf der Karte. Also ich persönlich, ich komme aus Luxemburg und da sieht man Zweibrücken. Zweibrücken ist die FH und Pirmasens ist quasi der Hauptsitz von CAMOX. Das heißt, es gibt eine kommerzielle Seite von CAMOX. Das ist eigentlich ein Open-Source-Projekt, das heißt, man kann sich den Code frei runterladen. Aber wir verdienen halt vorwiegend Geld mit den Dienstleistungen, die in CAMOX drinstecken. Und gut, das Ganze ist wie gesagt ein Drittmittelprojekt von der FH. Und es ist man kann sagen, ein Small Business Server. Das heißt, das CAMOX-Konzept setzt darauf, dass man bestimmte Services in Container packt. Das heißt, ein Container, ein Service. Zum Beispiel kann man da sehen, es gibt einen Container für die Benutzerverwaltung. Dazu verwenden wir zum Beispiel LDAP, um Benutzeraccounts abzulegen und für die Authentifizierung natürlich. Dann haben wir einen Container, der sich um Mail kümmert, einen Container, der als File-Server fungiert oder als Print-Server, also ein Samba-Server sozusagen. Und wir haben noch einen Container, der als Terminal-Server fungiert. Das sind die vier Komponenten, die alle Unternehmen in der Regel brauchen. Das ist so das Grundgerüst von CAMOX. Jetzt kann es aber sein, dass zum Beispiel ein Kunde gerne eine Groupware-Lösung integriert hätte, dann haben wir einen Service-Container, der als die Groupware, den Service Groupware kapselt. Andere Kunden wollen zum Beispiel ein Archivsystem haben, die wollen gerne ihre Dokumente archivieren oder ihre E-Mails archivieren. Dafür haben wir auch einen Container. Dann gibt es Kunden, die wollen eine andere Groupware-Lösung haben als Sogo zum Beispiel. Zarafa haben wir auch integriert. Wir haben eine Telefonie, die auch integriert ist. Dazu verwenden wir Acveo. Wir haben ein CM-System. Sugar CM benutzen wir standardmäßig. Das ist das, was die meisten bei uns wollen und verwenden wollen. Die Community Edition verwenden wir. Dann gibt es ein System für die Dokumentensuche. Das heißt, wir haben eine interne Suchmaschine, die wir verwenden für die Indizierung von Dokumenten. Das Ganze ist natürlich vom Security-Aspekt her, gucken wir mal darauf, dass die Leute authentifiziert sind. Das heißt, dass man nur Dokumente finden kann, auf die man auch Leseberechtigungen hat. Ansonsten werden die Dokumente nicht angezeigt. Und des Weiteren haben wir also Dokumentenmanagementsystem. Und das Ganze natürlich immer für kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, das Ganze ist gut für Unternehmen von 50 bis 100 Mitarbeiter, sage ich mal. Da funktioniert das super. Und wir wollen auch genau diese Zielgruppe abdecken. Und dann haben wir noch ein ERP-System für die Ressourcenplanung, was auch integriert ist. Das sind einige Service-Container, die im System sind. Das sind nicht mal alle, also wir haben noch mehr. Wir haben zum Beispiel einen Service-Container als internes soziales Netzwerk. Dazu benutzen wir Friendica, was auch durchaus sinnvoll ist im Unternehmen. Wenn man Mitarbeiter hat und die wollen kommunizieren, zum Beispiel über irgendwelche Messaging oder sowas. Und wir haben ein WordPress-Container sozusagen als Spickzettel im Unternehmen, was auch schon Unternehmen angefragt haben bei uns. Der Vorteil an der ganzen Angelegenheit ist jetzt, es ist einfach viel leichter zu warten. Dadurch, dass wir einen Service, einen Container haben, können wir einfach sagen, okay, wir passen das System auf die genauen Bedürfnisse, an die Unternehmensrealität an, also an die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen. Zum Beispiel kann es einen Kunden geben, der sagt, ich hätte gerne Zarafa und ein Dokumentenmanagementsystem bei mir im Unternehmen. Ein anderer sagt, ich brauche Sogo, ich bräuchte irgendwie eine Telefonielösung oder ein Sugar CRM. Also es ist sehr, sehr leicht anpassbar und das Ganze ist sehr, sehr modular und die Konfiguration ist auch so aufgebaut, dass Leute das relativ leicht und schnell verstehen können. Also das ist halt der Vorteil, weil wir sind klein, wir haben nicht so viele Mitarbeiter. dann braucht man irgendwelche Strukturen, die leicht verständlich sind und wo man nicht viel Dokumentation braucht und direkt verwenden kann. Gut, jetzt die Frage, also es geht ja nicht um Kamux heute, sondern es geht darum, wie wir das Problem der Datenintegration lösen. Und auf der einen Seite gibt es das Authentifizierungsproblem. Also was alle wollen, ist erstmal, man will Benutzerdaten nur einmal pflegen. Man will aber, dass sich all diese Benutzer an allen Anwendungen, allen Komponenten authentifizieren können. Man will nicht diese Daten mehrfach pflegen. Das ist das erste Problem. Das ist aber relativ leicht zu lösen. Also die meisten Anwendungen können sowieso schon LDAP, also Authentifizierung ist relativ leicht. Das harte Problem ist aber die Nutzdaten. Das heißt, wenn ich Daten in einer Anwendung habe, will aber auch, dass diese Daten in einer anderen Anwendung verfügbar sind, weil ich sie da verwenden will. Nehmen wir mal zum Beispiel ein CRM-System, wo man die Kundendaten hat, und ein ERP-System, wo man die ganze Lagerhaltung etc. hat. Jetzt will man eine Rechnung für einen Kunden schreiben. Das heißt, dieser Kunde muss im CRM-System vorhanden sein, er muss aber auch im ERP-System vorhanden sein, in beiden Systemen. Die Frage ist, wie kann man die Daten synchronisieren und was verwenden wir dazu? Und genau das nehme ich auch als Beispiel, weil das ist ein Praxisbeispiel. Das heißt, was ich hier erzähle, das ist ein konkretes Problem, das wir für einen Kunden gelöst haben. Und zwar hatten wir auf der einen Seite Sugar CRM, das CRM-System, wo die ganzen Kundendaten hinterlegt werden. Und auf der anderen Seite haben wir das ERP-System. Dazu haben wir in dem Fall Adempia verwendet, der Kunde wollte das so. Und was er wollte war, er wollte die Benutzerdaten oder seine Kundendaten einmal anlegen, wollte aber, dass diese Daten in seinem ERP-System verfügbar sind. Und das klingt alles, also es klingt sehr leicht, aber es ist in der Realität doch ein relativ hartes Problem, Datenintegration. Das heißt, wir wollen, dass die zwei Anwendungen irgendwie miteinander sprechen. Und das Problem ist nun, dass beide Anwendungen verschiedene Datenbanken erstmal benutzen. Das heißt, Sugar CRM benutzt eine MySQL-Datenbank, man kann auch eine andere Datenbank benutzen, aber das Grundproblem ist das Datenbankschema. Das heißt, Sugar CRM hat ein ganz eigenes Schema, wie es die Daten ablegt in der Datenbank, und Adempia hat auch ein ganz eigenes Schema. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, die zwei Datenbanken miteinander abgleichen zu können. Und das Erste, was einem einfällt dazu, ist, wir schreiben ein Skript. Das ist so das Erste, woran man denkt. Das ist auch legitim. Ich meine, es funktioniert. Man kann ein Python-Skript schreiben, man kann ein Shell-Skript schreiben, was den Datenabgleich macht. Und mit Cron ist es auch kein Problem. Nur das Problem, was man dann hat, ist, ich meine, es ist nur ein Anwendungsfall. Das heißt, wir haben hier nur die konkrete Synchronisation von Sugar CRM und Adempia. Aber es sind zwei Anwendungen. Im Unternehmen hat man viele verschiedene Anwendungen, die man miteinander koppeln möchte. Und viele Entwickler schreiben viele Skripte. Das Ganze wird wirklich hart zu managen. Vor allem, wenn Leute später dann diese Skripte verstehen müssen. Alle haben verschiedene Programmierstile. Es ist nicht wirklich praktikabel. Also man kann es machen, es funktioniert, aber es ist schwierig, vor allem, wenn es um dann den langfristigen Support geht. Gut, was kann man anstatt Skripte verwenden? Eine andere Lösung ist, man verwendet ETL-Tools. Also ETL steht für Extraction Transform Load. Das ist, man kann sagen, so ein Data Warehouse-System. Man denkt sich ein Schema aus, ein globales Schema, mit dem man alle, man kann sagen, Bedürfnisse der Einzelanwendung abdecken kann. Also man erstellt sozusagen ein Metaschema. Das ist nicht trivial, also es ist erstmal relativ schwer, sich dieses Schema auszudenken, weil man jede Einzelanwendung relativ gut kennen muss. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, es gibt nicht wirklich viele Open-Source-ETL-Tools. Es gibt Scriptella, glaube ich, ist eines der bekannteren und größten Projekte. Ansonsten fällt mir zum Beispiel jetzt kein weiteres ETL-Tool ein, was man so im Open-Source... kenne ich nicht. Ist es auf welcher Basis ist das?
Java.
Oh, okay.
Standalone, recht mächtig und halt auch viele kommerzielle Schnittstellen, also mit Zugang zu SAP und so weiter.
Okay, und ist komplett Open Source?
Ja, in der Tiefe bin ich da nicht drin. Wir haben es vor ein paar Jahren evaluiert und da war es sehr weit vorne.
Ja.
Teilweise gibt es auch kommerzielle Plugins auf jeden Fall, weil das ja so kommerzielle Konnektoren
Okay, das klingt gut. Also ist das so ein klassisches ETL-Tool? Also muss man erstmal sich dieses globale Schema ausdenken oder ist das schon intern abgebildet irgendwie in diesem?
Man hat im Endeffekt so ein System, wo man sich die Sachen zusammenklickt. Also okay. Man kann die Datenpfade im Endeffekt einfach angeben.
Ja.
Ob man jetzt ein Metaschema in die Mitte setzt, weil man gröber vermascht, ist einem selber halt überlassen. Und wenn man jetzt nur zwischen zwei Sachen transferieren will, dann braucht man ja kein Metaschema in der Mitte, man muss ja eigentlich nur überführen.
Genau, ja. Ja, das ist. Das Metaschema ist dann, wenn man mehrere Systeme hat. Also wenn man ja, also wir benutzen unser Tool, das wir verwenden, ist wesentlich schlanker. Also es ist so zwischen dem ETL-Tool und dem Skript, das ist so ein Mittelding. Und hat sich also bei uns in der Praxis halt bewährt, weil das einfach zu konfigurieren ist und weil man im Grunde genommen nur die zwei Anwendungen halt kennen muss und damit schon viel machen kann. Also aber dazu komme ich gleich noch. Also ETL ist so ein großes Schlagwort. Da gibt es auch viele Großunternehmen, die viel Geld damit verdienen. Man muss auch mal den Anwendungsfall sehen. Also wir lösen Probleme für kleine und mittlere Unternehmen. In der Regel haben wir keine verteilte Knoten. Wir haben nur einen Rechner. Wenn man jetzt mehrere Rechner hat, Datensynchronisation angenommen man hat jetzt einen in Europa und einen in Amerika, dann kommen auch ganz andere Probleme ins Spiel. Dann muss man auch wahrscheinlich Geld in die Hand nehmen, um da was Ordentliches auf die Beine stellen zu können. Außerdem geht es dann um Konsistenz, um Datenkonsistenz. Das ist immer die Schwierigkeit eigentlich, glaube ich, bei diesen ETL-Systemen. Aber es gibt Open-Source-Lösungen. Ich glaube, diese Datenbanksysteme wie Apache Cassandra zum Beispiel oder Hadoop. Aber das ist ein anderes Niveau. Wir sind eine Ebene tiefer sozusagen. Gut, also ETL-Tools ist oft die Kanonen mit Spatzen-Methode. Das heißt, man hat ein schweres Tool, ein schwergewichtiges Tool, man muss sich damit auskennen und Konfigurationsaufwand ist relativ hoch. Und es gibt einfachere Lösungen als das. Und wir haben halt versucht, den besten Mittelweg zu finden. Also ein Tool, was mächtig genug ist, um dieses Problem der Datensynchronisation zu lösen, was aber, würde ich sagen, ein bisschen fortgeschrittener ist als das klassische Shell-Skript. Das macht für uns den Aufwand, Konfigurationsaufwand, den Einarbeitungsaufwand wesentlich geringer. Und da kommt halt LSC ins Spiel. LSC steht für LDAP Synchronization Connector, aber der Name ist nicht ganz korrekt, weil es mehr kann als nur LDAP. Es kann im Prinzip alle Datenbanken bedienen, die via JDBC angesprochen werden können. Also man braucht im Prinzip nur die Java-Pakete, den Java-Treiber und kann damit arbeiten. Gut, also wie machen wir das? Zunächst mal das eine ist die bidirektionale Synchronisation, also die Frage, man hat zwei Anwendungen, man will, wenn Daten in der Anwendung A angelegt werden, dass die Daten in Anwendung B vorhanden sind und umgekehrt. Das ist nicht so leicht, wegen der Konsistenz. Also man muss immer davon ausgehen, dass zwei Anwender zum exakt gleichen Zeitpunkt einen Datensatz einspielen in beiden Anwendungen. Was tut man in dem Fall? Oder den gleichen Datensatz verändern. Also der Datensatz, der prinzipiell gleich ist in Datenbank A und Datenbank B, wird zum gleichen Zeitpunkt verändert von zwei verschiedenen Personen. Nun ist aber die Realität in kleinen und mittleren Unternehmen oft einfacher. Das heißt, es gibt feste Abläufe, das heißt, es gibt einen festen Plan von A, B, C. Und oft ist es so, dass sie eine Hauptanwendung haben. Zum Beispiel unser Kunde hat als Hauptanwendung Sugar CRM. Und Adempeer ist sozusagen die Zweitanwendung, die er verwendet. Das heißt, er geht davon aus, dass Kunden erstmal in Sugar CRM angelegt worden sind, bevor er überhaupt Rechnungen schreibt in dem ERP-System oder bevor er irgendwelche Aufträge anlegt. Das heißt, das Problem ist wesentlich leichter zu lösen in dem Fall. Also wir haben eine Quelle und ein Ziel. Und dann haben wir die dazugehörigen Datenbankschemata. Im Fall von SugarCRM war es so, dass die zum Beispiel Benutzerkonten über mehrere Relationen verteilt sind. Das heißt, man hat drei oder vier Relationen, über die ein Datensatz verstreut wird mit Fremdschlüsselrelationen etc. Das heißt, man hat hier oben sieht man also zwei verschiedene Schemata. In allem Pierre könnte es jetzt ein einfaches Schema sein. Und das, was ich jetzt erzähle, ist mehr so die Praxis, wie wir es lösen. Man könnte es auch anders machen. Wir sind halt ganz gut mit diesem Prinzip gefahren, also was ich jetzt im Folgenden erkläre. Also zunächst mal gibt es einen Programmierer oder einen Experten für das Quellsystem und einen Experten fürs Zielsystem. In dem Fall war ich der Kerl mit der schwarzen Jacke, weil ich mich mit Sugar CM ganz gut auskannte. Und dann hatten wir einen anderen Mann, der sich mit allem Pierre gut auskannte, und wir haben viel miteinander gesprochen. Also wir haben darüber gesprochen, wie wir die Daten austauschen sollen, was er für Daten braucht, was ich für Daten liefern soll. Das heißt, es ist viel Kommunikation erstmal. Und man tauscht sich aus, es vergehen Tage erstmal. Es ist also vorwiegend erstmal nur sprechen und Mails austauschen. Und irgendwann findet man einen Punkt, wo man sagt, ja, so machen wir es. So soll das Schema aussehen, was wir verwenden. Und dann erstelle ich auf meiner Seite das Exportschema. Das heißt, das sind die Daten, wie ich sie aus SugarCM exportiere. Und er weiß genau, also ich gebe ihm quasi die Beschreibung des Exportschemas dem Mann auf der anderen Seite sozusagen, der auf der Zieldatenbank arbeitet. Und wenn man dieses Export- und dieses Importschema hat, macht es die Sache wesentlich leichter, weil man genau weiß, worüber man spricht. Er weiß genau, welche Daten er bekommt und in welcher Form. Der zweite Punkt ist, dass man will normalerweise nicht auf den operativen Tabellen irgendwas machen. Also man will nicht zum Beispiel direkt auf eine Datenbanktabelle schreiben, die von der Anwendung verwendet wird, sondern man will so eine Zwischenschicht dazwischen haben, nur zur Sicherung. Das heißt, wir machen Trigger. Das heißt, er macht das Importschema und er legt darauf einen Trigger. Und wenn sich was im Importschema verändert, dann werden die passenden Operationen aufgerufen. Das ist so eine Absicherung, die wir noch zwischendrin einbauen. Und die Kommunikation zwischen dem Exportschema auf der Quelldatenbank und dem Importschema, das ist genau die Aufgabe, die LSC in dem Fall übernimmt, diese Datensynchronisation. Gut, und das Ganze funktioniert relativ simpel. Also LSC geht in erster Linie mal davon aus, dass es beide Datensätze in beiden Tabellen eindeutig identifizieren kann. Dazu muss man ein extra Attribut definieren, Schlüsselattribut, das heißt in der LSC Pivot-Attribut, worüber der Datensatz in der Quelldatenbank und in der Zieldatenbank eindeutig identifiziert werden kann, wegen des Mappings. Also man braucht irgendein Mapping. Und dann nimmt es sich die einzelnen Datensätze aus den Datenbanken, also es überprüft, ob sich Attribute verändert haben und sieht zum Beispiel hier in dem Fall, dass sich der violette Datensatz, der untere, dass im Importschema auf der Zielseite, dass der Datensatz nicht mehr ganz aktuell ist. Das heißt, der ist in SugarCM verändert worden und schreibt oder verändert in dem Fall das Attribut. Also es ist relativ simpel, was an der Stelle passiert. An der Stelle sollte ich vielleicht noch sagen, dass es zwei Modi gibt in LSC. Das, was ich hier erkläre, das ist der synchrone Modus. Das heißt, alle Datensätze werden auf beiden Seiten kontrolliert, ob sich irgendwelche Daten verändert haben. Es gibt aber auch einen asynchronen Modus. Das bedeutet, dass man LSC mitteilen muss, welcher Datensatz sich verändert hat. Und nur genau der Datensatz wird dann auch entsprechend geändert in der Zieldatenbank. Das ist natürlich besser, weil man hat weniger Netzwerk-Traffic in dem Fall. Auf der anderen Seite ist es auch komplizierter einzurichten. Und wir reden hier über KMU, also normalerweise haben wir in unseren Datenbanken vielleicht mehrere hunderttausend Einträge. Und für diesen Anwendungsfall funktioniert das super. Also wir reden von Sekunden. Das ist also kein großes Problem. Gut, gibt es bis soweit schon mal irgendwie, ja? Ja.
Ich habe ja hier auch einen immensen Aufwand, die Daten zu ändern. Sobald ich eine der beiden update, habe ich das Problem, dass ich eventuell die Datenbank ändere. Das heißt, ich muss die Konfiguration ja auch gegebenenfalls ändern.
Also die Konfiguration ist fix, dadurch, dass wir haben ja diese fest definierten Schnittstellen. Also wir haben ja ein Export- und ein Importschema und das bleibt fix, das bleibt so. Und das Exportschema, normalerweise in dem Fall ist das Exportschema so angepasst, dass die Daten werden schon so aufbereitet, wie sie auf der anderen Seite erwartet werden, auf dem Ziel sozusagen. Und das spart vor allem, oder genau das Patching ist eigentlich das Problem, weil das wollen wir verhindern. Wir wollen die Einzelanwendungen nicht verändern. Wir wollen also kein Code verändern von Adam Pierre oder von SugarCM, sondern wir wollen einfach nur, dass die Daten verfügbar sind. Und damit sparen wir uns sehr, sehr viel Aufwand. Weil Code zu verstehen und nachzuvollziehen kostet sehr, sehr viel Zeit. Hier in dem Fall ist es eine Konfiguration, die fix bleibt, die bleibt gleich. Und am Anfang ist es viel Kommunikation. Das waren ein paar Wochen, die wir uns ausgetauscht haben. Aber wenn es dann steht, das Schema steht, dann muss man nichts mehr verändern. Also. Oh, ich verstehe. Das stimmt, aber davon gehen wir nicht aus, weil wir verwenden feste Versionen. Also wir verwenden eine SugarCM-Version, die verändert sich nicht. Also wir lassen die so beim Kunden. Das ist die letzte, ich glaube, Community Edition, die wir verwenden und Adam Pierre auch nicht. Also wir machen keine Updates. Wenn, dann nur in einem kontrollierten, also auf eine kontrollierte Art und Weise. Das heißt, wir machen nur Updates, wenn wir genau wissen, was passiert. Und wir bleiben ansonsten bei den Versionen, die wir definiert haben. Also wir verwenden SugarCM schon seit die Version, die Community Edition, ich glaube 5.5.4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit 2 oder 3 Jahren. Ja. Das Exportschema wird auch durch Trigger gefüllt, ja. Ja. Das machen wir alles über Trigger. Ja, das gilt auch ereignisgesteuert in dem Fall. Es ist, ja, das haben wir auch am Anfang gemacht, aber es ist ein bisschen mehr Aufwand. Also man muss LSC genau mitteilen, das Pivot-Attribut sozusagen, also man muss ihm das Pivot-Attribut mitgeben und ihm sagen, der Datensatz hat sich verändert und dann wird auch nur der Datensatz angefasst auf der Zieldatenbank. Es ist ein bisschen komplexer, wenn man mehrere Relationen hat, wie bei SugarCM, wo zum Beispiel ein Datensatz wirklich verteilt ist auf 3 oder 4 Relationen und wo man genau wissen muss, also man muss genau wissen, man muss den Trigger auf alle Relationen legen, die damit zu tun haben, also mit diesem Datensatz. Und das ist ich meine, man könnte es auch ganz ohne Exportschema machen. Wir machen es nur zur Sicherheit. Und weil es leichter ist, wenn man im Vorfeld genau kommuniziert und weiß und man einigt sich auf ein virtuelles Schema sozusagen und kann dann sagen, ja, so werden die Daten erwartet und so werden sie nach außen gegeben. Das ist leichter für uns. Habe ich die Frage vorhin mit der Komplexität? War es okay? Oder... Dann sage ich noch ein paar Worte über die Konfiguration vielleicht. Also normalerweise gibt es eigentlich nur zwei Konfigurationsdateien im LSC. Es ist im Prinzip sehr einfach. Also man hat einmal die zentrale Konfigurationsdatei, das ist die LSC-XML. Da legt man eigentlich nur Datenbankverbindungsparameter ab. Das kann eine LDAP-Datenbank sein, MySQL, Postgres. Man sagt eigentlich nur, wie kann ich die Datenbank erreichen und mit welchem Account muss ich mich einloggen. Das zweite ist die Mapping XML und da stehen eigentlich die Mappings drin. Und das Ganze funktioniert sehr simpel. Also LSC basiert auf einem, also benutzt eine Bibliothek, die heißt iBatis. Das kennen vielleicht auch einige hier. Das ist extra gemacht für Datensynchronisation. Und zwar funktioniert das so, dass man einfach ein Query definiert, in dem Fall ist es ein Select-Statement, das ist jetzt für die Sugar-Datenbank, also für die Quell-Datenbank. Und man sagt, in dem Fall vom Export-Schema frage ich jetzt nach den Einzelattributen. Also ich mache einfach ein Select und sage, ich hätte gerne die und die Attribute und mit diesem as definiere ich quasi den Spaltennamen um. Und das as ist in dem Fall sehr wichtig, weil damit definiere ich das Mapping. Das heißt, zunächst wird jetzt ein Objekt angelegt, ein normales Java-Objekt. Das Objekt bekommt die Attribute, die da stehen, also Key, Name, Street, Zip, City, das sind die einzelnen Attribute des Objekts. Und ich könnte jetzt, wenn ich wollte, zum Beispiel noch Hooks mit einbinden, das wären zum Beispiel kleine JavaScripte, die ich ausführe, um Operationen auf dem Objekt auszuführen. Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich, angenommen, ich habe aggregierten Datensatz, der mehrere Attribute beinhaltet und ich möchte den gerne aufteilen, dann kann ich das hier an der Stelle tun mit einem kleinen JavaScript, das mir die Aufgabe abnimmt. Und ganz am Ende sieht man in der Werkklausel, da gibt es das Key, das ist das Pivot-Attribut. Das ist also das Attribut, was den Datensatz eindeutig identifiziert in Quell- und in Zieldatenbank. Und das Ganze wird in der also Result-Class in der Hash-Map, einer normalen Java-Hash-Map, abgelegt. Das zweite ist, auf der einen Seite muss man ja den Datensatz von der Quelldatenbank erstmal bekommen und ich will den Datensatz von der Zieldatenbank aber auch bekommen, den gleichen Datensatz, weil ich muss ja gucken, ob beide synchron sind oder ob es Veränderungen gibt. Das ist jetzt der Datensatz von dem Importschema der Adempia-Datenbank und das sieht genauso aus. Also auch hier wieder das S. Hier wird auch wieder ein Objekt erzeugt mit den jeweiligen Attributen, also Key, Name, Name2City und so weiter. Und das Pivot-Attribut steht auch da wieder ganz am Ende. Und das hier ist ein Beispiel für ein Insert-Statement, also wie man den Datensatz dann zum Beispiel in die Datenbank schreiben kann. Das normalerweise, wenn LSC einen Datensatz aus der Quelldatenbank nimmt, aber denselben Datensatz nicht in der Zieldatenbank finden kann, dann führt es das Insert-Statement aus und legt den Datensatz in der Datenbank an. Und da kann man schön sehen, hier hin, also Values, Klammer auf, da sieht man die einzelnen Attribute des Objekts, die dann jeweils in die Datenbank geschrieben werden. Also es ist sehr, sehr simpel und leicht verständlich. Man kann im Prinzip schon verstehen, was passiert, indem man sich nur die Konfigurationsdatei anschaut. Und dadurch, dass man eben JavaScripte mit ausführen kann, ist das Ganze auch sehr flexibel. Also man kann Daten leicht anpassen. Ja, und im Prinzip war es das schon von mir erstmal zu LSC. Ich würde mich auch freuen, wenn wir ein bisschen drüber diskutieren oder wenn Sie irgendwie noch Fragen oder Anregungen dazu haben.
Ja. Dass man den User einfach die Berechtigung entzieht. Gibt es eine Möglichkeit, Veränderungen quasi wieder mit dem ursprünglichen Original überschreiben zu lassen, sodass ich den User Learn by Pain beibringe?
Leider nicht, nee. Also deswegen machen wir das über die Trigger, das mit dem Import-Export-Schema. Unser Prinzip ist einfach, dass wir davon ausgehen, der Experte auf der Import-Seite, der die Trigger schreibt, und dann die jeweiligen Operationen ausführt, die die Anwendung betreffen, dass er weiß, was er tut, sozusagen.
Ja, das ist klar, aber in dem Moment, wo ich jetzt in meinem ERP-System mal eben einen Kundennamen ändern will oder so, müsste ich es ja eigentlich richtigerweise erst im CRM machen, dann würde es transportiert und es wäre im ERP geändert.
Ja. Das stimmt,
das ist immer so die heikle Situation.
Das ist wahr, ja. Aber dafür gibt es in LSC keine Vorkehrungen im Prinzip. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass, und das ist in der Praxis auch wirklich so, dass der Workflow eingehalten wird. Das heißt, die wissen, in dem Fall ist SugarCRM das leitende System und so verhalten die sich dann auch. Ja. Wir haben auch noch eine Rückkopplung eingebaut, also wir haben keine Zwei-Wege-Synchronisation, weil LSC ist das falsche Tool dafür. Also für Zwei-Wege-Synchronisation. Man könnte es machen, aber da muss man sich irgendwas fürs Merchant einfallen lassen. Deswegen haben wir es im Endeffekt so gemacht, wir haben in SugarCRM ein kleines Modul integriert, damit die Leute, also die Kunden in dem Fall, wenn sie irgendwie Veränderungen gemacht haben, die direkt nachvollziehen können in SugarCRM. Das heißt, wir haben so eine so eine View in AdamPeer erzeugt, die die Veränderungen quasi beinhaltet, die gemacht worden sind, zuletzt in AdamPeer. Und das können sich dann die jeweiligen Benutzer des SugarCM-Systems direkt anschauen über so eine, wir haben in dem Fall PHP Grid benutzt, einfach nur um die View darzustellen in dem Fall. Das ist eine einfache Art der Rückkopplung, aber weil man will natürlich auch wissen, wenn man irgendwie Daten im CM-System verändert oder wenn man irgendwas eingibt, dass es auch auf der anderen Seite irgendwie ankommt. Aber ja, also wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Wir benutzen es im synchronen Modus, das heißt wir haben, also vorhin haben wir angesprochen, asynchron, wo man nur mitteilt, welche Datensätze sich zuletzt verändert haben oder genau die Datensätze an LSC weitergibt. Wir benutzen es in dem normalen Modus, wo jeder Datensatz kontrolliert wird, mit cron, in Verbindung mit cron, also es läuft als cron-Job. Wir haben alle 2 Minuten eine Synchronisation und es funktioniert einfach sehr gut. Und Datensätze sind, glaube ich, um 100.000 müssten es sein, die synchronisiert werden damit. Also für diesen Anwendungsfall ist es ein sehr gutes Werkzeug. Also man kann es einstellen in SugarCM, also es hängt immer von der Datenbank ab, die man verwendet, aber auch LSC hat so einen Transaktionsmechanismus. Also bei LSC ist alles, ich glaube, all or nothing, das heißt, alle Datensätze werden geschrieben oder keiner. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Also das Transaktionsmodell ist einfach, aber es reicht für den Bedarf, den wir haben. Das hängt immer vom Kunden ab. Also in der Regel ist SugarCM bei uns führendes System. Immer, weil die meisten Kunden benutzen es einfach. Aber wir haben ja diese zwei Ebenen. Also auf der einen Seite Authentifizierung erstmal. Das machen wir über LDAP alles. Das heißt, wir versuchen die Anwendung an LDAP dran zu koppeln. So gut wie es geht. Manche Anwendungen können es nicht. Und dann machen wir auch da den Adapter für LDAP-Datenbank. Das haben wir auch schon häufiger gemacht. Das ist relativ einfach, weil LDAP immer führendes System ist bei uns, was die Authentifizierung angeht. Aber wenn es um solche Sachen geht, das ist sehr spezifisch oft, also Benutzer- oder anwendungsspezifisch. Und in dem Fall, meistens ist SugarCM ein führendes System, aber es hängt vom Bedarf ab. Also wir machen sowas dann auch im Auftrag des Kunden jeweils. Aber wir haben auch Erfahrungen gemacht mit, also ursprünglich ging es erstmal darum, wir wollten Adressdaten ins LDAP exportieren. Das heißt, wir hatten SugarCM und wir hatten Benutzer, die angelegt waren im System und wir wollten, dass die einfach verfügbar sind über LDAP. Also dass man zum Beispiel mit seinem Thunderbird einfach fragen kann, was sind die Kunden, wie sind deren E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Und da haben wir ursprünglich, es war OpenLDAP benutzt mit BackSQL, das war die erste Lösung, die wir hatten. Und das Problem ist, dass BackSQL jede Anfrage, die gekommen ist, umgewandelt hat in ein SQL Query. Das heißt, die Anfrage ist reingekommen über LDAP, umgewandelt in ein SQL Query abgesetzt. Und das, wenn du 100.000 Datensätze hast, macht es keinen Spaß mehr. Dann kannst du Caching benutzen zum Beispiel, aber mit Caching hast du das Problem, dass du die Struktur der Anfragen kennen musst, weil du im Vorfeld festlegen musst, wie du was der Index sein soll für den jeweiligen Cache. Und das hat alles nicht funktioniert und deswegen haben wir uns letzten Endes auch für LSC entschieden, weil wir benutzen sozusagen, man kann sagen, Materialized Views, das heißt, die Daten werden echt vorgehalten in der Datenbank. Und werden echt synchronisiert, das heißt auch mit LDAP. Das heißt, wir haben eine echte Synchronisation und das LDAP wird vorgehalten als richtiger Directory Service und nicht so als virtueller Service, wie das jetzt im Fall von Open LDAP mit BackSQL ist. Das war eigentlich auch die ursprüngliche Idee. Also wir haben erst LSC eingesetzt, für genau dieses Problem zu lösen. Relationale Datenbank und Daten sollten ins LDAP gepusht werden, um verfügbar gemacht zu werden. Und dann sind wir erst auf die Idee gekommen und haben gesehen, dass man das auch für relationale Datenbanken benutzen kann und dass das funktioniert, zumindest für die Unternehmen, die unsere Kunden sind. Also für kleine und mittlere Unternehmen ist es ein sehr einfaches und gutes Werkzeug. Also was wir mindestens machen, ist die Authentifizierung, dass alle Anwendungen ans LDAP gekoppelt sind. Das ist das, was alle brauchen und das ist, man kann sagen, der kleinste gemeinsame Nenner. Das machen wir in jedem Fall. Wenn es dann aber um solche Sachen geht, wie jetzt hier mit diesem Datenabgleich, das machen wir immer im Gespräch mit dem Kunden, also je nach Kundenwunsch. Aber die Anwendungen, die drin sind, und das System ist Open Source, man kann es sich runterladen, die sind alle zumindest ans LDAP gekoppelt. Und auch die Sache, die ich vorhin erwähnt habe, dass man manchmal Anwendungen hat, die kein LDAP können, wo wir dann die Synchronisation mit der Datenbank letztendlich machen müssen, zwischen LDAP und Datenbank, dass sich Leute an authentifizieren können, das ist auch schon mit drin. Also das machen wir standardmäßig. Das ist unsere präferierte Variante, weil es transparent ist. Ja. Also Transparenz ist bei uns ein großes Thema, weil wir wollen, wenn es möglich ist, eine simple und einfache Konfiguration haben, die leicht zu verstehen ist. Und wir versuchen immer in dem Fall den einfachsten Weg zu gehen. Es kann sein, aber ich glaube, Adam Pierre hat auch eigene Schnittstellen. Ich glaube, es gibt sogar eine SOAP-API, wenn ich nicht ganz falsch liege, über die man solche Sachen auch machen könnte, durchaus. Aber in dem Fall entscheiden wir uns immer für ein Werkzeug und versuchen dann auch bei diesem Werkzeug zu bleiben, weil es das Ganze leichter zu verwalten macht für uns. Können auch mehrere sein, ja. Also wir im Fall von Sugar zum Beispiel haben wir eigentlich drei Tabellen. Also wir versuchen bei der dritten Normalform zu bleiben, wenn es geht. Das heißt, wir splitten es auch so auf. Und ich glaube, das Importschema auf Adam Pierre Seite müssten auch zwei Tabellen sein. Ja. Also es sind meistens relativ wenig Daten, die abgeglichen werden sollen. In dem Fall ging es wirklich nur um Kunden- und Firmendatensätze. Das heißt, die Adressen sollten vorhanden sein, weil der Kunde wollte seine Rechnungen, seine Aufträge generieren in Adam Pierre. Braucht aber dazu diese Adressdatensätze, damit er das machen kann. Und waren nicht so viele Daten, die in dem Fall synchronisiert worden sind. Ja, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Wir sind unten am Stand, also wenn Sie weitere Fragen haben, wäre schön, ein bisschen zu diskutieren oder zu sprechen über. Vielleicht kennen Sie auch andere Lösungen, andere Tools, die man verwenden kann dafür. Wir haben das, was wir halt zu dem Zeitpunkt erstmal ins Auge gefasst haben, war LSC und Scriptella. Wobei wir waren uns nicht ganz sicher, erst wollten wir Scriptella ausprobieren, nur die Webseite, es hat alles etwas tot gewirkt, also es gab nicht mehr viel Commits und deswegen haben wir nach einer anderen Lösung gesucht. Und die Community ist relativ aktiv, die LSC-Community, das heißt, die haben eine aktive Mailingliste, man kann sich an die wenden, wenn man Probleme hat. Es wird aktiv weiterentwickelt, es gibt ständig neue Releases, neue Versionen und es funktioniert sehr stabil und es ist auch verfügbar als Ubuntu-Paket, also man kann es sich direkt aus den Repositories installieren für Debian, Ubuntu und kann es direkt konfigurieren. Konfiguration ist sehr, sehr leicht, ist auch sehr gut dokumentiert. Wie gesagt, falls man Probleme hat, die Mailingliste ist immer da und antwortet sehr, sehr schnell. Was auch wichtig ist für uns, dass man halt schnell Antwort und Feedback bekommt, wenn man irgendwelche Probleme hat. Ja, dann vielen Dank.